Heute zu Gast im Gärer Stadtgeflüster der Gründer des Gärschen Startup-Unternehmens Angelschmiede, Philipp Teichert.
Es war immer so, dass die Kurse nur offline stattfinden konnten. Das heißt, klassische Kurse, die man kennt aus dem Vereinsheim. Man geht in ein dunkles, kaltes Vereinsheim, macht da seine 2 oder 3 Wochenenden am Stück, hat seine Pflichtstunden erledigt und dann kann man zur Prüfung. Und das System wurde dann einfach revolutioniert. Die Prüfungsverordnungen haben sich geändert, sodass die Online-Kurse zugelassen wurden. Und ab diesem Zeitpunkt war der Markt dann frei.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, ihr wisst, ich liebe das leidenschaftliche Unternehmertum. Dafür setze ich mich ein und besonders dann, wenn junge Menschen aus unserer schönen Stadt ihren Hintern bewegen, ganz nach dem Motto machen statt quatschen, selber gründen und auch noch über die Ländergrenzen hinaus erfolgreich sind. Mein heutiger Gast, Philipp Teichert, ist einer der Gründer der Angelschmiede.de, ein Startup-Unternehmen, das Anglerkurse deutschlandweit erfolgreich online anbietet. Philipp erzählt über die Schwierigkeiten und den Weg, den er mit seinem Geschäftspartner gegangen ist, um einer der erfolgreichsten Online-Angelschulen in Deutschland zu werden. Wir sprechen über die Herausforderungen, Ziele der Zukunft, auch über Geld und wie die Startup-Szene in Gera gesehen wird. Philipp und seine Angelschmiede ist der Beweis, dass Erfolg aus Gera national möglich ist und die Gründer, und das macht das Ganze auch noch sympathisch, absolut bodenständig geblieben sind. Einfach klasse. Ein erfrischender Podcast mit vielen Einzelheiten. Auf geht's ins erfrischende Angler-Podcast-Gespräch mit Philipp Teichert. Ja, lieber Philipp, schön, dass du heute Gast im Gera Stadtgeflüster bist. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt.
Wollen wir mal ein bisschen was machen, weil ich war schon, muss ganz ehrlich sagen, ich war schon extrem überrascht, dass in Gera so ein geiles Startup-Unternehmen wie die Angelschmiede hier und dann auch noch, ich sage jetzt mal, du bist ja zu Fuß gekommen, 100 Meter von mir entfernt.
Ja, wir sind jetzt sozusagen Nachbarn seit Anfang des Jahres. Wir sind hier direkt in die Stadt gezogen.
Wo warten wir vorher?
Im TGZ. Das wurde ja durch die Ad-Hoc dann gekauft. Deswegen durften wir dort gehen, waren da die ersten 2 Jahre, 2,5 Jahre und jetzt hier in der Heinrichstraße, ehemals Trikontis, das Callcenter, haben dann ein schönes Büro gefunden im Dachgeschoss mit Terrasse, die wir natürlich nie nutzen, aber trotzdem geil finden, die zu haben, weil man am Ende dann doch den ganzen Tag irgendwie vom Rechner hockt. Aber ja, sind froh, hier in der Stadt unseren Platz gefunden zu haben. Und
bevor wir jetzt nochmal ein bisschen einzeln drauf eingehen auf Startup und jetzt heute wirklich einen richtig geilen Unternehmer-Podcast machen, erzähl mal ein bisschen was von dir. War Angeln schon immer dein Thema? Wie bist du eigentlich aufs Angeln gekommen? Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was hast du gelernt? Urgerscher bist du ja?
Genau, in Gera geboren, mittlerweile 31 Jahre jung oder alt. Das ist so die Übergangsphase mit 30, wie ich gelernt habe, wo man nicht mehr jung ist, sondern dann von alt spricht. Mit dem Angeln angefangen habe ich so ungefähr mit 7 Jahren. Wir hatten früher in Zollsdorf ein Hotel und da war unten ein eigener Teich, der nicht zugänglich war, aber wo immer Fische drin waren.
Also nochmal ganz kurz für die Gerschen, die jetzt zuhören. Oben, das war das Hotel
Brüningslinden.
Genau. Da waren wir ja früher auch mit unseren Fahrlehrern, haben dort Ausbildungen gemacht. Da weiß ich noch deine Eltern.
Genau, der Opa hat das früher gebaut, die Eltern haben es dann alle mitgemacht, waren Familie.
Schönes Objekt. Ich war letztens erst wieder oben. Also dieses Haus, dieses Schloss fast schon, gell? Traumhaft. Und jetzt sag mir mal, da war so ein Brunnen in der Mitte.
Genau, da waren natürlich keine Fische drin.
Da waren keine Fische drin, genau, beim Parkplatz. Aber wo war da der Teich?
Es war so ein kleiner, künstlich angelegter Teich, direkt unten im Park. Und dann ganz unten, praktisch Richtung Wald, da war nochmal ein Teich. Mhm. Der ist mittlerweile leider trocken oder nur noch, wenn es stark regnet, ist da mal ein bisschen Wasser drin. Aber auf jeden Fall keine Fische mehr. Wir wohnen ja direkt da oben. Das heißt, ich gehe da sehr oft mit dem Hund lang spazieren und sehe von oben, dass der Teich trocken ist. Aber da habe ich das Angeln gelernt, beziehungsweise habe angefangen, dort zu angeln. Ja, und irgendwann ist da eine Leidenschaft draus entstanden, die sich mittlerweile so sehr geprägt hat, dass wir davon leben können und mittlerweile eine Firma gegründet haben.
Wann habt ihr die Angelschmiede gegründet?
Die Anglerschmiede haben wir gegründet im Juli 2020. Mhm. Dann hat es einfach ein bisschen gedauert, bis wir so richtig ins Handeln gekommen sind, weil das eigentlich erstmal nur so ein Nebenbei-Projekt war von allen. Und dann 2021 sind wir richtig gestartet.
Aber wie habt ihr damals angefangen? Also, oder vielleicht erklär mal kurz, was die Angelschmiede macht.
Wir sind eine Online-Schule für die Vorbereitung auf die Fischerprüfung. Das heißt, wenn man, du hast eine Fahrschule gegründet, jeder, der in Deutschland Auto fahren will, braucht einen Führerschein. So erkläre ich das auch immer. Mhm. wenn es um das Thema Angelschein geht. Und jeder, der in Deutschland angeln will, braucht grundsätzlich auch, mit einigen wenigen Ausnahmen, einen staatlichen Fischereischein. Auf die Prüfung bereiten wir mit unserem eigenen Online-Kurs vor.
Das heißt, ich kann also über eure Webseite die Online-Kurse kaufen. Und gibt es da Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Da gibt es tatsächlich für jeden.
Also nicht wie bei der Führerscheinausbildung, ist ja bundesweit einheitlich. Die Fahrschülerausbildungsordnung, sozusagen die Anglerausbildungsordnung, ist die einheitlich, ja, oder?
Mike, das wäre mein schönster Wunsch. Das ist leider in jedem Bundesland anders. Jedes Bundesland hat sein eigenes Fischereigesetz, seine eigene Fischereiverordnung, seine eigene Prüfungsordnung. Und das heißt, unsere Kurse sind immer angepasst auf jedes Bundesland. Das hat in Thüringen eine andere Fischereiverordnung als in Sachsen, Sachsen anders als in Niedersachsen. Und überall sind die Prüfungen anders. Die Prüfungsfragen sind überall anders. Die Fische und die Gewässer bleiben alle gleich, aber jeder will trotzdem irgendwie was anderes für die Prüfung wissen. Die Anforderungen sind auch anders und am Ende steht man aber trotzdem mit demselben staatlichen Fischereischein da.
Also 2024 haben wir trotzdem ein unterschiedliches Denken, wie der Karpfen gefangen wird in Baden-Württemberg gegenüber Thüringen oder so. Warum ist das so? Was denkst du?
Also das ist einfach über die Zeit so gewachsen. Jedes Bundesland hat dann sein Fischereigesetz einfach selber gemacht, weil es gedacht hat, oh, die eigenen Gewässer sind doch so anders, als die 5 Kilometer weiter über der Landesgrenze sind. Und so ist es dann einfach gewachsen und seitdem hat sich nie was reformiert. Es gibt immer mal wieder neue Fischereigesetze und neue Fischereiverordnungen, aber es gibt kein bundeseinheitliches Gesetz leider.
Wer gehört jetzt alles so mit in die Firma? Also wie viele Leute seid ihr, die da aktiv arbeiten?
Ganz genau beziffern kann man das gar nicht, weil wir haben ja mittlerweile einen Investor gefunden, der uns wirklich sehr tatkräftig unterstützt. Im Büro in Gera sind wir grundsätzlich immer so 3 bis 4 Leute. Zum Kernteam gehören da zum einen der Sebastian und der Konstantin, die beiden Lindner Brothers, mit denen wir das Unternehmen auch gegründet haben.
Beste Grüße mal an beide. Ja, ne?
Absolut schöne Grüße gehen raus. Die beiden Jungs sind elementar für die Firma, denn Sebastian ist bekannt für seine guten Fotos und Videos und wir sind eine Online-Angelschule mit einem Online-Videokurs. Das heißt, wir haben über 90 Videos. Das heißt, wir brauchten, und so entstand auch die Gründung, ich habe jemanden gebraucht, der einfach Video kann. Und Sebastian kannte ich durch die Schule. Wir sind beide hier in Gera aufs Zabel-Gymnasium gegangen und da habe ich Sebastian einfach angesprochen und seitdem ist Basti unser Mann für Foto, Video und alles, was mit dem Online-Kurs zu tun hat. Und dann war die Situation ganz witzig. Da habe ich gesagt, Sebastian, jetzt haben wir dich gefunden. Ich brauche aber noch jemanden, der die Seite baut. Das ist nicht nur ein Online-Shop oder eine Seite.
Muss ja programmiert werden, die ganzen Prüfungsfragen und sowas, ne?
Ja,
oder irgendwie bei der Fahrschule auch.
Und dann sagt er, ja, mein Bruder. Und ich dachte mir so, genau, ja, du machst die Fotos, dein Bruder baut die Seite und genau. Und am Ende war es dann so, wir haben uns getroffen und sein Bruder baute oder hat sich das mehr oder weniger alles fast selber angeeignet, hat vorher ganz viele Seiten gebaut, einfach für lokale Unternehmen, wie man es so kennt, so klassische Standard-Homepages. Und dann mit diesem großen Projekt ist auch Konstantin da so ein Stück weit über sich hinausgewachsen und mittlerweile ist da echt ein Riesensystem entstanden von automatisierter Prüfungsanmeldung, Zertifikat nach Beendigung des Kurses und es ist immer wieder individuell, was da gemacht werden muss und das macht es für uns auch auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite teilweise sehr frustrierend, weil man sagt, okay gut, jetzt müssen wir ein neues System einfallen lassen uns für ein neues Bundesland und da ist aber wieder die Herausforderung und das Ende vom Lied ist dann, okay, wir denken, es dauert eine Woche und am Ende dauert es 3 Monate, weil einfach das ganze System so komplex ist, dass es sich da wieder neue Lösungen einfallen lassen muss und.
Du hast gerade gesagt, ihr habt dann irgendwann mal über einen externen Geld geraced. Also wie viel habt ihr geholt? Oder wie habt ihr da gebraucht?
Es war auf jeden Fall eine 6-stellige Summe, die wir gebraucht haben. Wir hatten bei der Gründung, das werden alle Gründer wissen, am Anfang dauert alles sehr viel länger, als man eigentlich denkt. Und wir hatten bei der Gründung auch schon viele große Influencer bei uns im Team, die uns sehr viel Reichweite mitgegeben haben.
Also aber Influencer, Angel-Influencer.
Angel-Influencer, genau.
Ja. Jetzt vielleicht hast du mal ein Beispiel, wer ist so Angel-Influencer?
Zum Beispiel Stefan Seuss, einer der bekanntesten deutschen Welsangler. Enrico, der mit mir die Anglerschmiede damals gegründet hat. Raubfisch-Weltmeister.
Raubfisch-Weltmeister?
Ja.
Was sind das für, nur mal für die Zuhörer, die jetzt vom Angeln nicht so viel Ahnung haben, erzähl mal kurz, wie läuft so eine Raubfisch-Weltmeisterschaft ab?
Also grundsätzlich ist in Deutschland Turnierangeln verboten. Es gibt aber andere Länder, in denen das erlaubt ist und teilweise auch sehr zelebriert wird, wie zum Beispiel die USA, ganz stark vertreten, aber auch zum Beispiel in den Niederlanden oder Schweden. Und so ein Turnier sieht dann so aus, dass er sagt auch am Anfang, ja Philipp, ich bin jetzt mal eine Woche trainieren. Du gehst jetzt eine Woche angeln. Nee, ich muss trainieren. Und irgendwann habe ich das dann verstanden, weil es wirklich so ist. Du musst dann an einem Tag zum Beispiel 3 Hechte, 3 Barsche und 3 Zander fangen. Und um das zu wissen, gehst du ja nicht einfach ans Gewässer und angelst irgendwie, sondern du musst dir Stellen heraussuchen, wo Zander stehen, wo Hechte stehen und wo Barsche stehen. Und so läuft dann am Ende ein Turnier ab. Man bereitet sich auf das Turnier mir vor wie ein Sportler. Angeln ist ja auch irgendwo ein Sport. Und dann sucht man sich die Stellen raus, angelt, dann ist das Turnier, hat man 3 Tage. Und wer an dem Tag oder an den 3 Tagen die meisten Fische fängt und die größten, ist Weltmeister. Und das ist Enrico geworden. Weiß gar nicht mehr, in welchem
Jahr. Aber da ist auch viel Glück dabei, oder?
Angeln ist immer, hat immer viel mit Glück zu tun.
Aber also, ich sage immer Glück ist Können.
Es ist eine gesunde Mischung beim Angeln aus beiden. Also du musst schon ein sehr gutes Verständnis für die Fische haben, denn wer die Fische kennt, der fängt sie auch. Man muss sozusagen sich mit den Lebens- und Verhaltensweisen auseinandersetzen und das ist das elementare Wissen. Und dann ist natürlich Glück, ob der Fisch, ich sage jetzt mal, der Hecht 90 cm groß ist oder 1,15 m. Mit 1,15 m gewinnst du das Turnier, mit einem 90er Hecht wirst du Fünfter. Jetzt mal so salopp dahergesagt. Und das ist dann natürlich Glück. Aber das elementare Grundwissen ist zu wissen, okay, das ist eine Stelle, wo ein Hecht stehen könnte. Und das ist das Entscheidende.
Kann man sowas lernen?
Ja, absolut. Ich denke, man kann alles lernen. Und Angeln ist auf jeden Fall eine Sache, die gewisse Grundlagen erfordert und die man da auch relativ schnell erlernen kann, ja.
Was war der größte Fisch, den du mal selber geangelt hast? Oder wo du am meisten stolz bist oder stolz warst? Und du sagst, den.
In der Bleilochtalsperre habe ich, was ja direkt hier um die Ecke ist, wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer schon mal gehört haben oder vielleicht schon mal selber mit dem Boot drauf waren im Sommer, habe ich einen Hecht gefangen mit 1,12 m. In Holland einen mit 1,18 m. Und bei den Karpfen wiederum spricht man nicht mehr von Länge, sondern eher von Gewicht. Und da war es ein Fisch mit 20 Kilo.
Und das ist schon gut. Also ich muss sagen, ich esse Fischstäbchen, okay, aber mehr, ja, und Fischer heiße ich auch noch, aber ansonsten ist jetzt, deswegen frage ich so fast laienhaft, also ist das schon viel, so ein 20 Kilo Karpfen?
Ein 20 Kilo Fisch, also als Karpfen ist für den Durchschnittsangler, oder das jetzt werten zu meinen, aber für den normalen Wochenendangler ist das schon ein sehr, sehr großer Fisch.
Aber den könnte der Durchschnittsangler auch fangen.
Den kann jeder Durchschnittsangler auch fangen, ja, natürlich, ja. Aber der beißt nicht jedes Wochenende. Das muss man schon auch sagen.
Okay.
Kann man, also es gibt da schon Leute, die gezielt auf so große Fische angeln, was wir damals auch gemacht haben. Aber wenn man jetzt an einen kleinen Vereinsteich oder einen kleinen Parkteich um die Ecke geht, da ist es schon schwer, solche Fische zu fangen. Der normale Karpfen hat dann eher so seine 3-4 Kilo.
Lass mich nochmal auf diese verschiedenen Bundesländer und deren Anforderungen eingehen. Das heißt, es gibt in jedem anderen, also in jedem Bundesland in Deutschland eine andere Angelprüfungsverordnung.
Ja, ganz genau.
Und wie kriegt ihr diese Informationen? Wie läuft das bei euch da ab? Kriegt ihr das automatisch oder müsst ihr euch da Learning by Doing selber drum kümmern, wie da der Angelverband in Baden-Württemberg, Bayern funktioniert?
Eher Letzteres. Also viel geht über die Ministerien. Die unteren Fischereibehörden sind ja meistens einer oberen Fischereibehörde untergeordnet und da holen wir uns die Infos. Da kriegt man erstmal die Prüfungsverordnung, man kriegt das Fischereigesetz, die Fischereiverordnung und auch die Prüfungsfragen und muss erstmal erfragen, wie ist es denn überhaupt in, sagen wir beispielsweise, Thüringen? Was muss der Teilnehmer vorher machen? Muss er 30 Stunden Kurs machen? Muss er gar keinen Kurs machen? Was für Prüfungsfragen muss er lernen? Also das ist immer individuell und es geht immer viel über die Ministerien und Verbände, ganz genau.
Und wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, da würde ich gerne so einen Angelkurs machen. Also du darfst ja grundsätzlich in Deutschland nicht angeln ohne Angelschein. Ist das erstmal schon korrekt? Das ist wie beim Auto. Also auf der Straße darfst du nicht fahren ohne Führerschein, logisch. Und das gilt auch beim Angeln so, oder?
Ich würde die Frage zu 99% mit Ja beantworten. Mhm. Es gibt immer mal ein paar kleine Schlupflöcher, dass man mal jemanden mitnehmen kann. Beispielsweise in Sachsen ist das so, dass man jemanden an eine gewerbliche Anlage dann aber mitnehmen darf. Oder in Brandenburg gibt es einen Friedfischfischereischein, den man ohne Prüfung sich einfach holen kann.
Was ist ein Friedfischfischereischein? Was ist denn das?
Grundsätzlich können wir unterscheiden zwischen 2 Arten von Fischen. Mhm. Einmal Raubfische, Hecht, Zander, Barsch und einmal Friedfische wie Karpfen oder Rotaugen. Rotfedern, Brassen. Und diese Fische kann man dann mit diesem Friedfischfischereischein beangeln. Aber hat eben nicht das Recht, auf Raubfische zu angeln.
Okay, also da müsstest du noch einen weiteren Kurs machen, oder?
Nee, da muss man dann einfach die staatliche Fischerprüfung machen. Mhm. Den Friedfischkurs kann man sich einfach, oder den Friedfischschein kann man sich einfach auf der Behörde kaufen.
Achso, da musst du gar keine Prüfung machen.
Nee. Okay. Und für den Raubfischschein schon.
Und gibt es auch wie Schwarzfahrer, Schwarzangler?
Ja.
Wie groß ist da die Dunkelziffer? Was schätzt du? Also man sagt im Übrigen beim Autofahren 20% Schwarzfahrer.
Also so viel ist es beim Angeln nicht. Es gibt schon immer mal wieder.
Das liegt wahrscheinlich am Preis. Der Führerschein ist viel teurer als der Anglerprüfungsschein.
Die Hürde ist auf jeden Fall bedeutend größer, ja.
Wie teuer ist so ein bei euch jetzt so ein Angelschein mit immer Prüfung? So
um die 120 bis 150 Euro, je nach Bundesland. Und die Prüfungsgebühr ist dann auch meistens so zwischen 15 im günstigen Fall und teilweise 65 Euro.
Dass das jetzt online geht, das war doch nicht immer so, oder? Bisher, nee, das war doch bestimmt auch alles so offline und du musstest da irgendwo hin oder wie war das früher?
Es war immer so, dass die Kurse nur offline stattfinden konnten. Das heißt, klassische Kurse, die man kennt aus dem Vereinsheim. Man geht in ein dunkles, kaltes Vereinsheim, macht da seine 2 oder 3 Wochenenden am Stück, hat seine Pflichtstunden erledigt und dann kann man zur Prüfung. Und das System wurde dann einfach revolutioniert. Die Fischereiverordnungen haben sich dann, die Prüfungsverordnungen haben sich geändert, sodass die Online-Kurse zugelassen wurden. Und ab diesem Zeitpunkt war der Markt dann frei für
Online-Kurse. Aber die Genehmigung der Online-Kurse war immer über das jeweilige Bundesland nur?
Ja, genau. Da gibt es keine zentrale Regelung dafür. Das ist immer über die Behörden und über die meistens oberen und obersten Fischereibehörden, ja.
Habt ihr jetzt für alle 16 Bundesländer in Deutschland die Genehmigung?
Noch nicht. Wir sind jetzt bei 11 Bundesländern, arbeiten gerade an...
Also als wir telefoniert haben, das ist jetzt schon ein bisschen eine Ecke her, und uns den Termin ausgemacht für den Podcast, da waren es 8. Also das habt ihr jetzt 3 wieder dazu bekommen.
Genau. Sachsen ist jetzt als neuestes Bundesland mit dazugekommen, unser Nachbarbundesland sozusagen, und das läuft auch super. Also Sachsen hat viele Angler und viele Neuangler und die machen bei uns den Kurs, sind da zufrieden, das macht Spaß und es dauert halt. Zum Beispiel Rheinland-Pfalz arbeiten wir gerade daran, einen neuen Kurs zu machen, seit 1,5 Jahren. Dann hat man einen Termin mit dem Ministerium. Das Ministerium sagt dann den Termin 3 Tage vorher ab. Dann zieht sich das, man telefoniert, dann wird sich zurückgemeldet. Natürlich meldet sich nie einer zurück. Das heißt, man nimmt den Hörer wieder in die Hand, telefoniert wieder hinterher. Dann kriegt man eine ganz andere Info, als die man eigentlich hatte. Und so zieht sich das dann hin und her und das, ja. Behörden halt, ne?
Aber ich sage jetzt mal, damit habt ihr ja alle Anglerschulen ausgehebelt. Das war ja eigentlich euer Ansatz, ne? Also jede Angelschule kann eigentlich zumachen, wenn ihr das, weil ihr könnt ja skalieren durch diese Online-Kurse. Die Angelschulen sind damit beendet. Es wäre so, wie wenn bei uns in der Führerscheinausbildung alles online stattfinden würde, was jetzt erstmal nicht so geht, aber...
Grundsätzlich ist das natürlich richtig, die Info. Aber es gibt immer noch genug Leute, die den Kurs vor Ort stationär machen. Es gibt einfach Leute, die sind online nicht affin, die können ihr Handy nicht gut bedienen und die wollen das vor Ort machen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Es soll auch weiterhin normale stationäre Angelschulen geben. Wir arbeiten auch mit vielen Angelschulen zusammen, die dann zum Beispiel die Praxistage für uns ausrichten. Mhm. Es gibt Bundesländer, da muss man nur den Online-Kurs machen, wie in Thüringen. Mhm. Aber zum Beispiel in Sachsen-Anhalt muss man den Online-Kurs machen und einen Praxistag. Mhm. Und da arbeiten wir dann mit Angelvereinen, mit selbstständigen Personen oder teilweise auch mit Angelschulen zusammen. Und es wird immer so bleiben, dass es auch Offline-Kurse geben wird. Und wie gesagt, ich betone es auch nochmal, finde ich auch gut so. Jeder soll da seine Kurse durchführen und
wird es immer noch geben. Wie würdest du prozentual, wie würdest du es einschätzen, wie viel jetzt online machen? Also wie viel Angelprüfungen pro Jahr in Deutschland, um mal so eine Zahl zu nennen, wie viel gibt es denn da und wie viele Angler gibt es überhaupt, die zugelassen sind?
Fangen wir mal mit den Anglern an. Was schätzt du denn, wie viele Personen jedes Jahr mindestens einmal angeln gehen in Deutschland?
Also wir haben 80 Millionen Einwohner. Ich würde sagen, dadurch, dass ich keine Ahnung habe, darf ich auch natürlich eine falsche Zahl sagen. Ich würde sagen, 50.000 gehen angeln.
Ich schätze, allein in Thüringen ist es ein Vielfaches davon.
Was?
Ja. Noch einen kleinen zweiten Versuch?
Oh, wenn du das so sagst, dann, dann muss ich ein bisschen nach oben, 10 Millionen.
Fast. 6,7 Millionen. Der DAFV, der Deutsche Anglerverband, hat da mal eine Studie durchgeführt und es sind wohl 6,7. Da gibt es auch nie eine 100%-Zahl dafür. Gibt es immer wieder andere. 6,7, die mindestens einmal im Jahr angeln gehen und 3,4 Millionen, die wohl aktiv einen Fischereischein besitzen.
Muss man eigentlich so Fische, die gefangen werden, wenn die alle angeln, muss man auch sowas melden? Gibt es sowas so, ich habe das und das gefangen und so? Gibt es sowas?
Da kommen wir wieder auf das Thema Schwarzangeln zurück. Mhm. Wenn du deinen Angelschein hast, ist es, ja, ich sag mal, ähnlich wie mit dem Auto. Du brauchst auf jeden Fall noch das Auto, um überhaupt fahren zu können. Und beim Angeln brauchst du noch deine Berechtigung, um angeln zu können. Das heißt, du kaufst dir zum Beispiel eine Tageskarte oder eine Jahreskarte, die dann nochmal extra kostet. Mhm. Und da hast du ein Fangbuch drin. Und beim Angeln ist es so, du fängst einen Fisch, der liegt in deinem Kescher. Dann musst du kontrollieren, ob der das Mindestmaß hat. Zum Beispiel beim Karpfen, Mindestmaß, sagen wir mal, 40 Zentimeter. Dann misst du, okay, der hat 43 Zentimeter. Dann hast du das Recht, den Karpfen dir anzueignen. Musst ihn weitgerecht betäuben und töten. Und dann musst du sofort danach, bevor du die Angel wieder reinschmeißt ins Wasser, musst du den Fisch in dein Fangbuch eintragen. Das heißt, es wird dokumentiert und dementsprechend auch erfasst.
Was ist ein weitgerecht töten? Erklären wir das mal.
Weitgerecht betäuben und töten heißt, dass du den Fisch erst betäuben musst.
Dann wie betäubst du ihn?
Zum Beispiel mit einem Schlagstock, nicht ein Schlagstock von der Polizei, sondern einfach ein Holz, ein Schlagholz. Entweder mit einer kleinen Metallspitze vorne dran, dass einfach ein bisschen Gewicht da ist. Und da gibst du dem einen sehr harten Schlag in Richtung des Kopfes, überhalb der Augen. Dadurch ist der Fisch erstmal betäubt und dann musst du noch einen Kiemenrundschnitt machen oder einen Herzstich, dass der Fisch ordentlich, wirklich weitgerecht getötet wurde dann und dementsprechend auch keine Schmerzen mehr erleidet.
Kann ich sowas online lernen?
Also wir haben dazu mehrere Videos, wo man auf jeden Fall sieht, wie beide Varianten sehr gut funktionieren und zeigen das auch sehr detailliert im Kurs. Allerdings macht wie bei allen Dingen Übung den Meister und wenn man dann am Wasser ist, ist es auf jeden Fall nochmal was anderes. Selbst wenn man das im Kurs, in einem stationären Kurs einmal gezeigt bekommt, ist es nochmal was anderes, wie wenn man dann wirklich am Wasser ist und seinen ersten eigenen Fisch, ohne dass ein Angellehrer neben einem steht oder vor einem im Computer ist, den mal selber erlegen muss. Das ist dann doch schon nochmal was anderes.
Ich hatte ja mit dem Frank Haufe mal einen Podcast, der ist ja Jäger und der hat mir das eigentlich auch schön erklärt, als es um das Thema Tierschutz ging und sowas. Ja, also die Natur und das ganze Thema, wie seht ihr das zu den Tierschützern? Habt ihr da ab und zu mal Probleme mit denen? Oder?
Das ist schon ein sehr, sehr großes Thema. Beim Jagen ist es wahrscheinlich nicht ganz so ein großes Thema wie beim Angeln, weil die Lobby einfach stärker und größer ist.
Beim Jagen?
Beim Jagen, genau. Was wir zumindest so mitbekommen, die haben nicht ganz so die Probleme. Beim Angeln ist es schon so, dass jeder Verband in ganz Deutschland immer mit NABU und PETA teilweise zu kämpfen hat, weil die Gewässer als Naturreservoire haben wollen, sodass Angeln dann verboten wird. Wir haben teilweise das Problem mit dem Kormoran. Du hast ja bestimmt auch schon mal hier an der Weißen Elster gesehen. Es gibt Gewässer in Thüringen, wie zum Beispiel die Ilm, die wurde teilweise im Winter komplett ausgelöscht, also ausgerottet von Fischen, weil da ein Zug von Kormoran mit 50 oder 80 Fischen durch ist. Und wenn dann so ein kleines Fließgewässer ist, was zudem im Winter natürlich auch nicht tief genug ist, dann kann es schon sein, dass da mal 80-90% der Fischpopulation rausgefressen wird. Und da gibt es sehr viele Regulierungen, dass der Kormoran beschossen werden darf. Zudem ist es kein einheimisches Tier, es ist eine invasive Art. Beim Angeln ist es so, dass invasive Tiere nicht besetzt werden dürfen, aus Gründen, macht auch absolut Sinn. Beim Kormoran wiederum ist es teilweise so, dass er Vogel des Jahres geworden ist. Und wir Angler sagen immer, Tierschutz hört über der Oberfläche auf. Teilweise beim Angeln ist es dann egal.
Auch also setzt ihr euch da auch ein für ja, diese
natürlich,
Themen?
Ja. Also überwiegend ist das natürlich Sache der Verbände, weil wir als kleiner Angler, wo ich mich ja auch dazu zähle, haben einfach nicht die Befugnisse, da, weil das einfach große politische Dinge sind. Dafür sind die Anglerverbände und auch der DRFV zuständig. Aber für was wir kleine Angler, wieder in Anführungszeichen, uns einsetzen, ist vor allem das Thema Sauberkeit am Wasser. Du hast ja Angelvereine, wo die meisten Angler organisiert sind und da gibt es in jedem Angelverein 4 bis 5 Arbeitseinsätze im Jahr, wo der Angler einfach ums Gewässer geht und teilweise 10 Säcke voller Müll rausfischt.
Okay.
Was dann am Ufer von Badegästen, aber auch, muss man ehrlicherweise dazu sagen, auch Anglern liegen gelassen wird. Ja, es gibt Arbeitseinsätze in der Weißen Elster und auch wir waren letztens zum Beispiel angeln, da waren wir Forellenangeln Richtung Bad Köstritz und da haben wir 3 Einkaufswegen rausgezogen, einen Elektroroller und eine Warnwaage. Und das macht man dann halt als Angler einfach, weil man natürlich saubere Gewässer will. Man will den Fisch, der da drin ist, ja auch essen. Und der Müll, auch gerade so ein Elektroroller, das habe ich da schon gesagt, als wir eine Story gemacht haben. Ich verstehe nicht, welchen Mehrwert es bringt, einen Elektroroller mit einer Lithiumbatterie in ein Gewässer zu werfen. Geschweige denn von allem anderen, aber das ist...
Bekloppte halt.
Ja.
Ist einfach so.
Ja.
Sag mir mal, Angelschmiede, um wieder mal auf eure Firma zurückzukommen, wie viel Online-Kurse mit Prüfung macht ihr denn so im Jahr? Oder soll ich wieder schätzen?
Du kannst ja erstmal schätzen, wie viele Fischerprüfungen werden denn im Jahr abgenommen? Also wie viele Leute machen einen Angelschein im Jahr?
Also 3 Millionen, hast du vorhin gesagt, haben.
Haben den
Angelschein. Den Angelschein über die ganzen Jahre hinweg.
Genau.
Dann würde ich sagen, deutschlandweit schätze ich vielleicht mal 20.000.
Es ist ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt eine PDF von einem Ministerium zugespielt bekommen oder zugesendet bekommen. Da war eine Zahl von 59.000.
Oh ungefähr. Gut, da war schon gut.
Also auf jeden Fall bedeutend besser als die Zahl des
ja, anderen. Genau. Ja.
Habe aber auch gleich die Info bekommen, dass nicht alle unteren Fischereibehörden die Prüfung melden. Das heißt, es sind auf jeden Fall mehr als diese knapp 60.000, also 70.000, vielleicht sogar 80.000. Zu Corona-Zeiten waren es auf jeden Fall über 100.000, weil da die Leute raus in die Natur wollten, wieder ans Wasser. Und das verteilt sich natürlich auf Stationärkurse und Online-Kurse. Bei den Stationärkursen haben wir ein paar 100 Anbieter, bei den Online-Kursen, ich denke, so um die 10. Und bei uns ist es so, dass wir eine 4-stellige Anzahl haben an Kursteilnehmern.
Dann sag mal ein bisschen was zum Wachstum. Also wie wächst ihr da jetzt? Ich meine, Skalierung ist ja durch das Online-Geschäft möglich. Stationär ist ein bisschen schwierig. Was für ein Wachstum legt ihr da gerade hin?
Also wir sind aktuell wirklich super zufrieden mit unserem Wachstum. Wir haben jetzt teilweise so viele Anmeldungen am Tag, wie wir dann teilweise nach dem Launch im Monat hatten. Also das geht auf jeden Fall unternehmerisch gesehen in die absolut richtige Richtung. Und auch dadurch, dass wir ja immer mehr Bundesländer, ne, du hast vorhin gesagt, wir hatten erst 8, jetzt sind wir bei 11. Am Ende des Jahres sind wir hoffentlich bei 12, 13, 14 Bundesländern. Auch dadurch hast du ja immer wieder ein Wachstum, weil neue Bundesländer dazukommen und dementsprechend auch mehr Anmeldungen, mehr Teilnehmer.
Also finde ich super. Und ihr kommt aus Gera. Es ist einfach geil, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich der Oberhammer. Was habt ihr denn so für zukünftige Herausforderungen? Jetzt werden wir wahrscheinlich die 16 Bundesländer noch irgendwann kriegen, sodass wir dann voll sind. Aber was passiert denn danach? Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, na gut, ich mache jetzt die Angelprüfung bei euch online, aber dann habe ich ja noch nichts. Ich brauche ja einen Stuhl, ich brauche ja eine Angel, ich brauche ja einen Fischköder, ich brauche das ja alles. Habt ihr da Pläne? Oder seid ihr da schon vielleicht aktiv sogar?
Wir haben ja über den Investor gesprochen. Mhm. Das ist Hecht und Barsch bei uns. Und Hecht und Barsch ist einer der führenden Online-Shops in Bezug auf Angelprodukte.
Okay.
Die haben sich spezialisiert auf Raubfischzubehör und sind da wirklich eine Riesennummer am Markt. Das heißt, wir nehmen den Kunden an die Hand. Der kriegt von uns seine perfekte Vorbereitung für die Fischerprüfung. Besteht dann seine Fischerprüfung? Wenn nicht übrigens, sind wir so überzeugt von unserem Produkt, kriegt er sein Geld zurück.
Okay.
Das heißt, wenn du bei uns einen Online-Kurs machst und fliegst hier durch die Prüfung, kriegst du deine Kohle wieder.
Okay.
Passiert exakt fast gar nicht, weil die Leute, also wir kriegen
aber jeden die Prüfung Tag, nehmt der ja auch ab.
Nee, das ist ja wieder in staatlicher Hand.
Okay, also das könnt ihr nicht noch abdecken. Nee, ihr könnt das, nur das sozusagen die Fahrschulausbildung machen, aber die Prüfung macht die DEKRA.
So wie du
in dem
deine
Fall.
Leute zur DEKRA
schickst. Okay, okay, okay.
Genauso ist es bei uns auch.
Wäre das noch ein Ziel oder?
Das ist behördlich
nicht möglich.
Ganz weit entfernt, ja. Ja, das wäre ein wahnsinnig tolles Ziel, weil dann könnte man einfach sagen.
Alles abbilden.
Ja, das Problem mit den Prüfungen ist, dass die teilweise nur zweimal im Jahr angeboten werden. Teilweise von den Behörden nur einmal im Jahr, obwohl es zweimal vorgesehen ist. Und wenn dann jemand in Gera sitzt und will seine Angelprüfung machen und die war jetzt im April und im Mai geht er mit seinem Kumpel angeln und sagt, ey, weißt du was, ich mache jetzt auch einen Angelschein, macht seinen Vorbereitungskurs und dann sagt er,
nächstes Jahr im April.
Genau, dann kann er zwar
kann woanders ich in einem anderen Bundesland Prüfung machen?
Du kannst in einer anderen Stadt Prüfung machen, in Thüringen. Aber auch die werden im Sommer, wollen alle Leute angeln gehen. Und weißt du, wann keine Prüfung angeboten werden?
Im Sommer.
Im Sommer. Es ist immer im Frühjahr und im Herbst. Die letzte Prüfung war jetzt irgendwann im Mai oder so. Dann ist im August nochmal eine für exakt 25 Personen in ganz Thüringen. Und dann geht es im Oktober weiter.
Also wenn 6 Millionen angeln pro Jahr und 3 Millionen Aktive, das ist ja schon eine gewisse Lobby. Ich verstehe gar nicht, dass das noch nicht so einheitlich gestrickt ist. Also
das eine ist ja die Lobby und die Marktwirtschaft und der Markt und das andere sind Behörden.
Habt ihr schon mal über Expansion ins Ausland nachgedacht?
Wir haben erstmal noch einige Aufgaben vor der Brust mit unseren 16 Bundesländern und danach, wir haben jetzt schon Anfragen gehabt, wir haben ja nicht nur die Online-Kurse zum Angelschein, sondern auch Expertenkurse, sogenannte Zielfischkurse. Das heißt, es sind Online-Kurse, wo der Nutzer sieht, okay, so fange ich einen Hecht, so fange ich einen Barsch. Und da haben wir jetzt schon Anfragen aus dem Ausland gehabt, die das dann in ihrer Sprache vor Ort mit uns zusammen machen wollen.
KI lässt sich doch das alles machen, oder?
KI, wir haben Experten an der Hand, wir brauchen keine KI.
Achso, also ihr arbeitet.
Wir haben immer für jeden Zielfisch Experten an der Hand.
Und ja, weil ich habe letztens, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe letztens ein Video aufgenommen von mir, so ganz normal.
Ja.
Ich spreche ja nun gar keine Sprache außer Ostdeutsch und Thüringisch. Und die KI hat das übersetzt, also nicht jetzt übersetzt im Sinne, dass dann unten irgendwie ein Untertitel lief, sondern so, als hätte ich Chinesisch gesprochen, Italienisch und was weiß ich und Englisch und alles.
Ja. Sebastian hat auch schon mal ein Video von mir gemacht, weil es viel Material von mir gibt durch die YouTube-Videos und die Kurse und so weiter, wo ich einfach da, er hat ein Foto von mir genommen und hat das so animiert, dass ich irgendeinen Text spreche. Also es war unglaublich.
Das ist unglaublich,
ja. Ja.
Aber da kann man viel machen, deswegen meinte ich Internationalisierung, angelschmiede.de wäre ja dann auch nochmal eine Expansion in die anderen Länder möglich. Aber du hast jetzt nochmal gesagt, wir waren so ein bisschen stehen geblieben beim Shop. Das heißt, ihr kooperiert, profitiert ihr dann auch davon?
Ja.
Mit eurem Geschäftspartner, der Raubfisch Shop schon online hat?
Ja, also das ist so eines unserer größten USPs, würde ich sagen, dass wir immer alles dafür geben, dem Kunden von uns ein bestmögliches Angebot zu machen. Wir haben zum Beispiel relativ häufig die Aktion gehabt jetzt, dass du zu deinem, in Thüringen kostet der Kurs zum Beispiel 139, woanders kostet 129, du kriegst ein Angelset im Wert von 149 Euro kostenlos zu deinem Kurs dazu.
Okay, also eigentlich noch mehr als der Kurs kostet.
Als Nutzer machst du deinen Angelschein bei uns teilweise umsonst. Ja, und das ist für die Leute einfach ein fantastisches Angebot.
Liegt daran jetzt, dass der Online-Shop-Betreiber sagt, okay, wenn der einmal Angler ist, dann wird er wahrscheinlich die nächsten Jahre so und so viel Umsatz bei mir lassen. Das ist eigentlich der Ansatz, kann ja sonst kein anderer sein.
Von uns ist es einfach im ersten Moment eine Marketingaktion natürlich, die uns einfach auch Geld kostet, logischerweise, weil das Set kriegen wir ja von keinem geschenkt, sondern das kostet ja auch ein paar Euro.
Ach, ihr kauft das Set?
Genau.
und gebt das den Angler
genau.
mit, wenn er das bucht. Was ist dann euer Mehrwert?
Unser Mehrwert ist allen voran, dass die Leute bei uns den Angelscheinkurs machen, allererstens mal. Die sind zufrieden und wir haben diese Weiterempfehlung. Also es gibt viele Varianten, wie die Leute zu den Angelscheinkursen kommen. Das eine ist einfach Google. Die Leute googeln unglaublich viel, wie mache ich meinen Angelschein. Das zweite ist Social Media, wo wir aktiv sind, wo aber auch natürlich bezahlte Werbung funktioniert. Und das dritte ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich denke, du hast auch schon Zehntausende von Teilnehmern bei dir gehabt, die einfach nur gekommen sind, weil jemand bei dir zufrieden war. Mhm. Und das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg.
Zufrieden reicht nicht. Zufrieden ist Mittelmaß. Der muss begeistert sein.
Begeistert. Und begeistert ist man, wenn man seinen Angelschein umsonst bekommt. Man kriegt 149 Euro Angelset mit Rute, Rolle, Schnur kostenlos nach Hause geliefert und hat alles schon da und ist dann heiß wie Frittenfett nach der Prüfung.
Los,
das erste
gehen.
Mal an die Weiße Elster.
Ja,
zu gehen,
aber ich habe trotzdem noch nicht den Mehrwert für euch, weil ihr seid ja diejenigen, die jetzt das finanzieren für diesen Online-Kurs. Jetzt kauft ihr für Summe X dieses Set. Wo ist da euer Profit?
Allen voran ist der Mehrwert, dass wir die Kunden bekommen. Wir sichern die
Oder
Kunden
kauft ihr nicht für 149 das Set ein? Ihr verkauft es wahrscheinlich für...
Es kostet 2 Euro weniger.
Ja, okay, gut.
Also, dass wir uns die Tasse so, Kaffee im Büro...
Aber das ist jetzt auf Wachstum ausgerichtet.
Natürlich, ja.
Und was ist so euer Ziel, marktanteilmäßig? Was habt ihr so als Ziel, wo er sagt, also es ist so in der Jahresplanung die nächsten Jahre, wo wollt ihr da hin? Was schätzt ihr ein?
Ich denke, keiner gründet eine Firma, um nicht als Ziel zu haben, da irgendwo ganz oben mitspielen zu wollen. Mhm. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben teilweise jetzt schon einen zweistelligen Marktanteil in gewissen Bundesländern, wo wir teilweise erst gestartet sind, weil sich einfach rumspricht, dass wir das Ganze mit Leidenschaft machen, mit Liebe.
Ja, und ihr seid auch in der Programmierung mit euren eigenen Leuten.
Genau.
Ja, also ihr seid ja sozusagen die eigene Fabrik.
Richtig, ja.
Das ist schon ein Riesenvorteil.
Ja, wir haben da keine Agentur, keine große, die dahinter steckt, sondern meistens Konstantin programmiert das alles selber. Und das ist der große Vorteil. Es dauert natürlich immer etwas länger, aber dafür geben wir uns extrem viel Mühe und wollen immer, dass der Kunde zu seinem Ziel kommt und zwar zu seinem Angelschein.
Arbeitet ihr auch, also momentan viel, habe ich verstanden, mit Freelancern. Sucht ihr momentan aktive Leute?
Wir werden auf jeden Fall demnächst jemanden einstellen, ja. Allen voran für das Thema Text und Support. Logischerweise, umso mehr Leute du hast, umso mehr Fragen kommen auf. Ja, wenn du nur 50 Leute im Monat hast, dann kommen nicht viele Fragen, aber wenn du ein Vielfaches davon im Monat an Teilnehmern hast, dann die Fragen sind natürlich oft dieselben und viel kann man da mit vorgefertigten Antworten machen. Aber die Leute wollen trotzdem wissen, wie es mit der Prüfungsanmeldung, wie es damit. Und am Ende ist es einfach so, dass wir da jemanden brauchen für den Support. Wir brauchen jemanden, der uns beim Text unterstützt. Über Sebastian jetzt noch ein paar Leute, die uns im Schnitt unterstützen, weil jetzt YouTube Gas gegeben wird, Social Media.
Habt ihr einen eigenen YouTube-Kanal auch logischerweise?
Genau. Okay. Der ist ein bisschen brachgelegen jetzt die letzten Monate, weil wir uns wieder auf die neuen Bundesländer fokussiert haben.
Klar.
Aber jetzt muss einfach beides passieren, neue Bundesländer und Social Media. Und das sind die Aufgaben für die nächsten Wochen.
Nochmal auf die Frage zurück vorhin, euer Partner Raubfisch-Shop.
Ja.
Aber Friedfisch-Shop, gibt es sowas dann auch? Wollt ihr sowas in Zukunft auch bedienen?
Wir selber sind eine Angelschule und bleiben auch dabei.
Okay, das heißt, ihr werdet eigentlich niemals als Angelschmiede
ein Angelladen sein.
Also bei euch wäre ich kein, auf der Webseite, kann ich jetzt den Online-Kurs buchen und dann gegebenenfalls...
Wir werden noch einige zielgerichtete Lösungen anbieten, damit der Kunde einfach von Anfang an mit an die Hand genommen wird und mit Startersets zum Beispiel versorgt wird oder einfach mit fertigen Lösungen. Das Problem ist so ein bisschen beim Angeln, du gehst in einen Angelladen und willst einen Köder zum Raubfisch angeln und stehst vor einer Wand bei einem mittleren Angelgeschäft von 2000 verschiedenen Ködern. Und ehrlicherweise hast du keine Ahnung, was du da kaufen sollst. Und da wollen wir dem Kunden einfach eine fertige Lösung anbieten mit Sets, wo wir sagen, nimm das, vertrau uns und du wirst zum Erfolg kommen. Aber wir werden nie ein großes Lager haben mit Flächen, wo wir einfach...
Ich meine, Angelschule... Nenne ich es jetzt mal so, ist das Potenzial pro Jahr, habe ich es richtig gerechnet, 5 Millionen, wenn 50.000.
Sagen wir mal, wahrscheinlich sind es 80.000, weil 60 sind es auf jeden Fall.
Ach so, weil die nicht gemeldet sind, okay.
Genau.
Könnte man sagen, 80.000 mal 100 Euro, 8 Millionen.
Ja, es gibt auch Bundesländer, wo die Kurse viel mehr kosten. In Bayern beispielsweise kostet so ein Kurs mal schnell 300 Euro anstatt 120.
Auch der Online-Kurs.
Da kommen wir wieder zum Thema Behörden. In Bayern ist ein reiner Online-Kurs nicht zugelassen. Ein Online-Präsenzkurs, ähnlich wie du es mit der Fahrschule machen könntest. Aber in Bayern läuft sehr viel einfach stationär.
Sag nochmal ein bisschen, wie findest du die Kultur, die Unternehmenskultur, die Startup-Kultur für Gera? Wie hast du das empfunden, als ihr angefangen habt? Also sind ja da hier Steine weggelegt worden oder hast du gesagt, hier ist eine gute Kultur, hier kann man nach Gera kommen und Startup gründen?
Also nach dem Abi habe ich ja hier noch meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bin dann nach Erfurt und bin wieder zurück nach Gera. Dann haben wir hier gegründet und ich muss sagen, ich habe da auch schon mit einigen anderen drüber unterhalten, aber ich fand es teilweise eine Katastrophe. Uns persönlich wurden gefühlt viele Steine in den Weg gelegt. Das fing an mit, es gibt ja mehrere Thüringer Gründerzentren, TGZs, in ganz Thüringen verteilt. In jedem hat man eine Kaltmietfreistellung als Gründer, außer in, und jetzt kommt das Quiz, außer in?
Gera.
In Gera. Weil in Gera keine Gründer im Thüringer Gründerzentrum waren. Man musste einen gewissen Anteil haben. Mhm. Damit die Kaltmietfreistellung sein darf. Und dann haben wir uns dafür eingesetzt und Konstantin hat da einen Brief und eine Stellungnahme über 5 Seiten geschickt. Es war ein Riesenaufwand und irgendwann hat es funktioniert und dann haben wir die Kaltmietfreistellung bekommen. Und dann hat die ODZ einen Artikel geschrieben, dass es die Stadt Gera für ihre Gründer eingesetzt hat. Und nee, es war einfach nicht so. Wir haben es alles selber gemacht und zwar alles eine Riesenkatastrophe. Wir hatten damals auch mit dem Wirtschaftspodcast vom Ministerium darüber gesprochen. Und also wir haben uns als Gründer überhaupt nicht unterstützt. Gefühlt. Auch dann die Sache mit dem TGZ, die Ad-Hoc hat es gekauft, dann war es irgendwie nur so halblegal gekauft, dann wurde es wieder zurückgezogen, am Ende mussten wir trotzdem raus. Dann hieß es von der Stadt Gera, ja, ihr braucht jetzt was Neues, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, haben wir Bescheid gesagt. Dann wurden wir nur an eine Immobilienfirma verwiesen, haben dann irgendwie durch selber suchen was gefunden, aber alles in allem war das nicht cool und wir gingen dann auch irgendwie von 4 Euro Kaltmiete auf 10 Euro, was für ein junges Unternehmen ja, natürlich klar. Irgendwo verkraftbar ist, aber irgendwie auch nicht schön war. Und
aber das wäre ja mal, du weißt ja, jedes Problem ist eine noch nicht gegründete Firma, das wäre ja mal eine Herausforderung zu sagen, wie kann man eine Startup-Kultur tatsächlich in Gera etablieren?
Und ich denke, wir haben dazu alle Möglichkeiten. Wir haben genug Schulen, genug junge Leute, genug Leute,
die auch wieder, richtig gute junge Leute haben
die
wir hier.
Auch wiederkommen. Ja. Und mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der Bock hat, was zu machen. Mhm. Also ich kann verstehen, dass viele dann einfach nach Leipzig oder Berlin gehen, weil da ist das ganz anders. Und ich würde mir auch wünschen, dass es anders wäre.
Sag mir mal, was würdest du dir denn da wünschen für so ein Startup, die Lust haben, was zu bewegen, wissen natürlich noch nicht so richtig, wie es geht. Was sind dann so für dich die optimalen Voraussetzungen? Also die Mietfreistellung ist ja schon mal eine Hilfe.
Ich denke, man braucht allen voran 2 Sachen. Einmal ein Gebäude, wo sich die jungen Leute, die jungen innovativen Unternehmen treffen. Und zum anderen wie so eine Art AG, aber ich glaube, da gibt es schon was in die Richtung, wo einfach man sich als neu gegründetes Unternehmen mit Leuten wie dir mal an den Tisch setzen kann und sagen, ey, pass auf, das haben wir vor, das sind unsere Kompetenzen, hast du eine Idee? Weil manchmal kommt da sowas wie, na, mach doch das und das. Und ich sage, ja, krass, ja, okay, probieren wir. Und vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg für viele, weil sie einfach noch nicht über den Tellerrand hinausdenken, so wie du als Unternehmer, der das schon, weiß ich nicht, 34 Jahre macht. So,
dann da vergesse ich natürlich auch Startup. Also vergesse ich, ja, mit 34 Jahren, dann sage ich, ja, okay, gegründet haben wir für 34 Jahren. Aber ich finde das natürlich ein schöner Ansatz. Der gefällt mir. Den muss man nochmal weiterdenken. Gibt es an Gera irgendwas?
Was auf jeden Fall interessant ist, ist das, was der Steve hat. Steve Schubert von BioCleaning.
Ja.
Er hat ja so ein Coworking gegründet, wo er zumindest jungen Unternehmen, und ich glaube und ich hoffe, du haust mich dafür nicht in die Pfanne, Steve, aber ich glaube, die können da zum Teil, wenn sie sich gegründet haben, auch kostenfrei zumindest für ein paar Wochen oder Monate.
Also den Steve finde ich ja auch, ich kenne den ja auch, der hat ja auch für uns schon viel gemacht. Den finde ich auch spannend. Absolut. Vielleicht schlägst du den mal vor, jetzt gleich, wenn ich dich frage, wenn du...
Er hat mir vorhin geschrieben, wann ich endlich den Kindersitz aus seinem Büro abhole und ich denke, spätestens wenn er den Podcast hört, wird er dich doch mal kontaktieren.
Nein, den lade ich mal ein, das mache ich.
Aber sowas ist auf jeden Fall schon mal der perfekte Raum dafür. Mhm. Ja, dann muss man einfach Möglichkeiten schaffen, dass man da irgendwie die jungen Leute an einen Tisch bekommt, die gerade gegründet haben. Und die jungen Leute müssen auch wissen, dass es sowas gibt.
Und dann können die auch hier in Gera bleiben und das wäre ja das Schönste.
Ganz genau. Und ich denke, wir haben auch dann für die Startups genug Leute, die da arbeiten können, die da Bock drauf haben. Es wollen nicht alle, jetzt da wieder nicht alle über einen Kamm scheren, aber eine 4-Tage-Woche haben. Nein. Sondern es gibt auch Leute, die Gas geben wollen und es gibt auch Leute, die jetzt vielleicht nicht als Gründer in einem Startup arbeiten wollen, einfach weil sie Bock haben, da was gemeinsam zu schaffen.
Finde ich super. Also, mein lieber Philipp, ich bin wirklich schwer begeistert. Gerade wenn ich so einen jungen Menschen wie dich hier sitzen habe und der so viel Gas gibt, so viel Lust hat am Unternehmertum, sowas gefällt mir richtig gut. Ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute und Wachstum auch für eure Familien und dass ihr da auch, ich sag mal, die Balance immer wieder hinkriegt zwischen Unternehmertum, weil ich weiß, was es bedeutet, und Familie. Na, das ist ja auch alles das Thema. Wichtig ist auch, und das habe ich eigentlich auch gefühlt, du bist nicht abgehoben. Und das ist auch ein geiler Punkt. Nicht abheben, bleibt bodenständig und denkt immer, dass ihr aus Gera kommt. Das ist wichtig.
Zu diesem Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, möchte ich noch ein was sagen. sagen, weil das war gestern Thema bei uns im Büro. Da habe ich gesagt, Konstantin, weißt du was? Als es uns als Unternehmen in Anführungszeichen schlecht ging, als wir noch keine Umsätze hatten, da saßen wir und haben gesagt, weißt du, wenn es mal besser ist, wird sich nichts ändern. Jetzt, wo es besser ist, saß ich gestern da, ich sage, Konstantin, es hat sich nichts geändert. Es ist einfach so, wir haben nichts anders. Unser Büro ist immer noch bodenständig, da ist kein riesen Flatscreen drin, keine Playstation. Nee, wir arbeiten da, geben Gas und das ist das, was uns irgendwie ausmacht. So, das ist das, was uns auch Spaß macht. Und
das war auch der Tipp an alle jungen Unternehmer, die jetzt genauso werden wollen wie ihr. Und ein schönes Schlusswort. Lieber Philipp, danke, dass du da warst und euch alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. An alle, die in Gera gegründet haben, auch alles Gute. Und wenn was ist, Mike, einfach Bescheid sagen.
Genau, so machen wir es. Bis dann.
Gut. Ciao.
So, ciao.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.